Ja, auf meiner Seite herzlich willkommen alle zusammen. Ich freue mich, dass ich auch heute wieder hier sein darf. Der Lothar hat schon gesagt, vor 4 Jahren war das erste Mal, dass ich da war. Dort habe ich ihn kennengelernt, dort habe ich das Haus kennengelernt und ja, jetzt so schnell gehen 4 Jahre rum. Heute bin ich wieder da mit einem Thema. Damals war ich noch selber Zuhörer, heute darf ich auch was vortragen. Das freut mich besonders. Mein Thema habe ich betitelt mit dem Titel Das babylonische Prinzip, wer ihm dient, wie es wirkt und wie wir ihm widerstehen können. Ja, so im Vorfeld eines Vortrages, dann macht man sich natürlich auch Gedanken und in der Regel auch über den Titel und über welches Thema. Als ich es dann ausgewählt hatte und dem Lothar Bescheid gesagt habe, und mich dann im Grunde an die Arbeit machen wollte, habe ich gemerkt, Mensch, da hast du dir ein Thema ausgesucht, das wird schwierig. Ich beschäftige mich jetzt zwar schon seit diesen 4 Jahren eben mit diesem Thema, das babylonische Prinzip. Man kann sich vielleicht allen anderen vielleicht gar nichts darunter vorstellen. Babylon als solches kennt man ja, zumindest vom Begriff her. Aber was das babylonische Prinzip als solches ist, da fällt ja sehr viel darunter. Im Grunde geht es heute in dieser einen Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem, wie lange wir brauchen werden, kannst du nicht genau abschätzen, geht es darum, und es liegt mir am Herzen, euch einen Überblick zu verschaffen. Es ist ein riesiger Zeitraum, den wir hier abdecken, nämlich die gesamte Weltgeschichte. Und wir beleuchten diese Weltgeschichte auch noch unter 6 bis 10 verschiedenen Aspekten, über jeden einzelnen man ganze Bibliotheken auch füllen kann. Deshalb muss ich auch gleich um Verständnis bitten, dass ich natürlich nicht für jeden Punkt jetzt ins Detail gehen kann. Es geht also wirklich darum, auch eine Weltsicht letztendlich zu vermitteln, die uns erlaubt, gerade in Bezug auf die Bibel, wenn wir die Bibel aufschlagen, Dinge dann auch in der realen Welt, in unserem Umfeld zu erkennen und darauf reagieren zu können und sie auch richtig einordnen zu können. Wir haben in den letzten 3, 4 Tagen hier auf der Konferenz auch schon einiges gehört und vielfach werden wir momentan natürlich auch beschäftigt mit vielen Problemen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht erst ganz neu, sondern unser ganzes Leben lang irgendwas ist immer da in der Welt, ja, wo uns bedrängt, insbesondere auch gerade die Christen, und mit dem man sich beschäftigt. Und insofern ist unser Blick dann eigentlich, sagen wir so, auf unser Umfeld irgendwo gerichtet. Und das hört man auch in den meisten Predigen eben raus, insbesondere jetzt gerade in der jetzigen Zeit über diese Flüchtlingsproblematik in der Welt, ja, die Kriege im Nahen Osten und alles, was damit zusammenhängt. Gerade in Deutschland sind die Menschen aufgerüttelt worden, nicht nur die Christen, sondern alle, die hier leben, durch diese Umstände, die uns jetzt da getroffen haben. Und wie gesagt, wir haben jetzt schon einiges darüber gehört und jeder hat sich schon seine Gedanken gemacht und hat auch die eine oder andere Sorge, manche haben viele Sorgen sogar. Ich möchte jetzt aber in diesen 1,5 Stunden unseren Blick etwas wieder anheben. Ich möchte ihn anheben und ein bisschen in die Ferne schweifen lassen. Ich möchte ihn anheben und ihn hochheben, den Kopf, und mal über unseren Vorgarten hinausschauen. Insbesondere die Deutschen. Ich habe gerade erst zu jemandem gesagt, weißt du, Gott ist kein Deutscher. Er ist auch Deutscher. Er ist Gott aber für alle Menschen. Und es ist wichtig, was auf der Welt passiert. Und es ist nicht nur wichtig, was um mich herum in den nächsten 10 Metern passiert. Und viele haben eben nur diese kurzsichtige oder kurzfristigen Blick eben gehabt. Und mein Appell an alle, die hier sind, alle, die auch diesen Vortrag irgendwann mal irgendwo anders hören sollten, ist einfach der zu sagen, schaut mal ein Stück weiter, weitet euren Blick, und dazu möchte ich mit dem Vortrag ein bisschen beitragen. Das babylonische Prinzip, da geht es um, wie der Name schon sagt, Babylon. Und das Bild, was wir hier vor uns haben, ist die Stadt Babylon. Natürlich ist es kein echtes Foto, denn die Stadt Babylon war vor 4500 Jahren noch mit dem Namen Babel da, also das ist ein Modell. Was man hier erkennen kann auf dem Modell, was herausragt, ist der Turm. Der Turmbau zu Babel, 1. Mose 11. Auch diese Geschichte kennen die meisten, ich werde nachher noch einmal näher drauf eingehen. Was wir auch erkennen können, im Vordergrund vielleicht hier dieses blaue Tor, das ist das Tor der Ishtar. Auch dieses Tor ist heute auf der Welt zu besichtigen, sogar hier in Deutschland, es steht nämlich in Berlin. Ja, es geht um Babel, es geht um Babylon, es geht um die Stadt. Und wenn ich jetzt mal ein Bild, ich habe noch ein weiteres Bild mitgebracht, einer Stadt, die modern ist, einer modernen Stadt. Weiß nicht, erkennt sie jemand? Ich weiß, viele waren schon da. Ne? Nein. Nein, nein. Diese Stadt ist in Europa. Es ist London. Ja. Diese Stadt ist London. Ja. Freund und Bruder, da auch, als erstes halt Dubai. Ja. Wahrscheinlich eben, weil eben dieses Ei, ne? So wird es auch benannt von den Londonern, eben da ist. Ja. Wir wollen jetzt auch eben diesen Bogen spannen, ja, von Babel damals zu Babylon heute. Wie gesagt, London ist jetzt nicht Babylon heute, aber es ist ein Teil von Babylon heute. Deswegen habe ich auch das Bild hier ebenso gewählt. Und wir wollen den Rahmen abstecken. Im Grunde kann man die Weltgeschichte, ja, in der Bibel, in ganz wenigen Sätzen hat Gott uns diese Weltgeschichte eigentlich vorgegeben. Ich habe es hier mal aufgelistet im 1. Mose 2, da heißt es: Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn welchen Tages du davon isst, musst du unbedingt sterben. Also das ist das, was wir wissen, dass wir, weil wir Sünder sind, sterben müssen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die Verheißungen in vielfältiger Form. Ich habe jetzt nur einen von vielen Versen ausgewählt, der uns diese Verheißung, die Gott uns gibt, durch seinen Sohn Jesus Christus, auch zeigt. Im 1. Johannesbrief 2, Vers 25 heißt es, und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, nämlich das ewige Leben. Darum geht es in unserem Leben auch. Und über diese Spanne, ja, diese große Spanne von damals bis heute, vom Tod, so wie Gott auch im 1. Mose 30 uns sagt, wähle das Leben, damit du lebst. Ja? Nur leider wählen viele Menschen eben nicht dieses Leben, sondern sie wählen ein ganz anderes Leben, weil sie auch zum Teil verführt werden und sie werden sterben dann am Ende. Dann meine ich jetzt nicht den physischen Tod, sondern den zweiten Tod. Den physischen Tod müssen wir alle sterben. Ja? Und, aber zwischen diesen beiden Punkten, da spielt sich jetzt auch unser Leben ab und das Leben der Welt und das Leben, über das wir jetzt heute reden. Und innerhalb dieser großen Spanne, da wollen wir jetzt einfach mal uns die Weltgeschichte anschauen und wir wollen uns auch nicht sehen jetzt hier nur als Christ in Deutschland, in Bateina, in Karlsruhe, in Pforzheim oder in Stuttgart, sondern wir wollen uns sehen als Mensch auf dieser Erde, der ein Geschöpf Gottes ist, und der innerhalb dieser Welt lebt und diese Weltgeschichte auch mit bestreitet. Das ist das, was ich uns gerne vermitteln möchte für heute. Ja, die Weltgeschichte, die dauert schon etwas mehr wie 6000 Jahre und wir können sie unterteilen in, ich habe es einfach mal in Zeitperioden jetzt unterteilt, das ist jetzt nicht die Heilsgeschichte, so wie Sie vielleicht kennen. Es sind vier verschiedene Zeitperioden, die ich jetzt ausgewählt habe, wo man die Weltgeschichte unterteilen kann. Und jetzt schauen wir mal, wo wir stehen. Die erste zeitliche Periode ist die Zeit von der Schöpfung bis zur Flut. Über diesen langen Zeitraum haben wir in der Bibel nur ein paar Verse und wir wissen auch nichts Genaues, sage ich jetzt mal. Wir bekommen ein paar Informationen, aber die detaillierten Informationen, auch mit Jahreszahlen und so weiter, die bekommen wir im Grunde erst dann nach der Flut geliefert. Das ist auch der Zeitraum, in dem wir jetzt leben, nämlich von der Flut an, denn diese Flut haben 8 Menschen überlebt, Noah, seine 3 Söhne und deren Frauen, bis zur Zerstörung des zweiten Tempels in Jerusalem, so habe ich mal eben diese Zeitspanne gesetzt, 70 nach Christus. Innerhalb dieser Zeitspanne passiert natürlich auch noch vieles. Es sind viele Zeitabschnitte, die man auch da herausgreifen kann. 2 davon ist einmal der Turmbau von Babel bis zu Mose. Warum, das werde ich auch gleich sagen. Und dann wiederum von Mose bis zur Zerstörung des zweiten Tempels. Und nach der Zerstörung des zweiten Tempels, 70 Jahre nach Christus, bis heute in dieser Zeit befinden wir uns jetzt. Aber wo, an welcher Stelle wir uns befinden, ungefähr können wir es bestimmt auch einschätzen, aber genau wissen wir es natürlich nicht. Jesu Wiederkunft und anschließend dann das tausendjährige Reich ist das, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Wir wissen, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Und die Bibel sagt uns dann auch, dass auch nach dieser Zeit dann, nach Harmageddon, nach der Vernichtung von Babylon wiederum, eine Zeit anbricht, die man in der Bibel das tausendjährige Reich nennt. Ja. Und dann wird irgendwann die neue Erde und ein neuer Himmel kommen. Innerhalb dieser vier Zeitperioden, es sind von Adam, von der Schöpfung bis zur Flut, das kann man also leicht nachrechnen in 1. Mose 4, dann kann man die, gibt es diese Zeit, diesen Stammbaum der Patriarchen, das sind insgesamt 1656 Jahre. Warum sage ich das jetzt? Ich meine, kann jeder nachrechnen, ich habe das ganz am Anfang, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, auch nachgerechnet, hat mich halt interessiert, wie lange ist denn das, ja? Wo stehen wir jetzt ungefähr? Wichtig ist, und das ist mir dann aufgefallen, von Mose Geburt bis zur Zerstörung des zweiten Tempels sind es auch 1656 Jahre. Das ist sicherlich kein Zufall. Ja, dass es auf das Jahr genau gleich ist. Denn als Mose geboren wurde, ab da beginnt auch im Grunde die Zeit des Volkes Israel. Die Zeit des Volkes Israel, und sie endet jetzt wiederum heilsgeschichtlich eigentlich jetzt erstmal, ne, irdisch gesehen, 70, als der Tempel zerstört wurde. Denn jetzt ist der Tempel weg. Ja, und die Zeit der Gemeinde ist jetzt da. Ich fand es sehr interessant, ja, einfach mal diesen Zeiträume da eben miteinander zu vergleichen. Und es, wenn man jetzt von 70 nach Christus bis heute wiederum 1656 Jahre rechnet, dann kommen wir in die Zeit des 18. Jahrhunderts. Und gerade in der Zeit des 18. Jahrhunderts ist sehr, sehr viel passiert. In diese Zeit fällt auch das Jahr 6000 der Weltgeschichte. Warum 6000 ist das Wichtige? Es sind 6 Tage, vor Gott ist ja ein Jahr wie ein Tag wie 1000 Jahre, heißt es ja. Und diese 6000 Jahre sind im 18. Jahrhundert also zu Ende gegangen. Ja. Und jetzt hat das 7. Jahrtausend begonnen, genau dort. Ja. Und wir wissen, im 18. Jahrhundert ist sehr viel passiert, was uns heute noch betrifft, an dem wir heute zu knabbern haben. Auch die jetzigen Umstände, die wir gerade jetzt durchleben müssen, haben großteils ihren Ursprung in diesem 18. Jahrhundert. Die Evolutionslehre ist dann aufgekommen, etwas später dann, ja, bis zum 19. Jahrhundert hin, die kommunistischen Lehren, die Französische Revolution war dort, Gründung Amerikas und. Da gibt es tausende von wichtigen historischen Daten, die alle in diese Zeit hineingefallen sind. Ja, aber wieder zurück zu Babylon, das war mal so einfach dieser Abschnitt, dass ich jetzt sage, hier ist es wichtig, sich selbst einfach mal einzuordnen, wer sind wir als Geschöpfe Gottes, wo sind wir innerhalb dieser Weltgeschichte. Und hier habe ich uns einen Stammbaum einmal abgebildet, der von Noah ausgeht, seinen 3 Söhnen, und dort sieht man, wie sich die Welt von damals aus, denn diesen Abschnitt wollen wir uns ja jetzt anschauen, entwickelt hat. Alle diese Namen, die muss man jetzt nicht unbedingt alle lesen können auch, es sind alles teilweise die Söhne der 3 Söhne Noahs. Das heißt, aus diesem Stammbaum stammen auch wir ab. Und es sind diese 3 Söhne, Sem, hier werden 26 Namen genannt, Ham werden 30 genannt, Völker, also Namen von Männern, aus denen dann diese Völker entstanden sind. Auch das können wir im 1. Mose 10, Genesis 10 nachlesen. Dort sind diese Stammbäume aufgelistet. Und es sind, wenn man sie zusammenzählt, Jafet kommt noch dazu, 26 plus 30 plus 14, es sind genau 70. Auch das ist kein Zufall, denn die Zahl 70 spielt eine sehr große Rolle in der Bibel. Und wenn ich jetzt das einfach mal jetzt nehme, so wie man es jetzt hier sieht, mit den einzelnen Linien, dann können wir erkennen, eine Linie ist dabei, aus der nachher der Retter dieser Welt entstanden ist. Es ist die Linie, die wir ganz in der Mitte sehen, wo ganz oben Peleg steht. Ja? Also es ging von Sem aus und über Arpachshad, Shelach, Eber, Peleg, und dann geht es dort weiter bis hin zu Abraham. Abraham war die 20. Generation dann. Alle anderen Linien, links und rechts, sind dann die Linien, wo die Welt heute, die Völker heute entstanden sind. Das ist die Völkertafel, nennt man das auch. Ja? Hieraus ist die ganze Welt entstanden. Und sie hatten einen gemeinsamen Ursprung und sie hatten am Anfang auch eine gemeinsame Sprache, nämlich in Babylon, und wollten So steht es, sagt es uns die Bibel, ich habe diesen Vers exakt nicht da, da sagt es auch die Bibel, lasst uns diesen einen Turm bauen, lasst uns einen Namen machen, auf dass wir nicht zerstreut werden über die Erde. Und nur drei Verse später steht da, aber Gott sah diesen Turmbau, sah das, was die Menschen machen und er fuhr hinunter und was hat er gemacht? Er hat sie zerstreut. Er hat genau das gemacht, was vor dem die Menschen damals Angst hatten. Sie wollten eben nicht zerstreut werden. Sie wollten alles zusammengefasst lassen innerhalb einer Stadt, innerhalb von Babel. Das war das Ziel und Gott hat das verhindert. Er hat uns damit, weil er diese Zerstreuung über die Welt gegeben hat, in Verbindung mit der Sprachverwirrung Zeit gegeben. Zeit, die wir jetzt heute haben, und heute nennen wir die Zeit Gnadenzeit. Aber eigentlich hat die Zeit damals ja schon angefangen. Denn hätte Gott diese Zerstreuung nicht gemacht, hätte Babel die Menschen damals schon geknechtet, hätte sie schon eingepfercht, würde ich mal sagen, in diese Stadt, hätte sie beherrscht, hätte sie kontrolliert und es wäre kein Heil daraus entstanden. Natürlich hat Gott es gewusst und hat es eben so gemacht. Aber es ist wichtig für uns, dass wir das auch verstehen. Und wir sind also letztendlich, da wir ja Nachkommen und Abrahams Same sind, nämlich durch Jesus Christus, sind wir auch Nachkommen dieser einen Linie hier. Und das muss uns bewusst sein. Das ist das, was uns bewusst sein muss, dass wir jetzt nicht natürlich biologisch jetzt Nachfahren sind, sondern wir sind geistige Nachfahren. Jesus Christus hat uns gezeugt, durch die Wiedergeburt sind wir Abrahams Same geworden. Kinder der Verheißung. Wir wissen das natürlich, steht alles in Galater, steht in der Bibel, das Neue Testament sagt uns genau dieses. Ja? Und nichtsdestotrotz gehören wir zu dieser Linie dazu. Und interessant ist auch, wenn man dann mal die Zahlen so nimmt, ja, also eine Linie eben, das sind diejenigen, die Kinder der Verheißung sind und 69 Linien sind eben dann diejenigen, die verloren sind. Also 69 sagt uns auch was, die 69, die 70 Jahrwochen, da finden wir auch die Zahl 70 wieder, da finden wir auch die 69 wieder, das sind alles Dinge, die spielen auch ein bisschen da zusammen. Aber so sollten wir uns sehen, ja, als einer, der wiedergeboren ist und der einfach in dieser Linie ist. Das heißt aber auch, ich bin sicher, dass die meisten, die wiedergeboren sind, sich auch so sehen. Die Sichtweise aber, die erforderlich ist, oder auf die ich jetzt meinen Fokus ausrichte, sind die 69. Sehen wir auch, dass die 69 eben nicht zu unserer Linie gehören? Sehen wir das? Das ist Babylon. Die anderen 69. Es ist wichtig zu wissen, denn was ist passiert danach? Es ist Folgendes passiert. Ich lese es uns vor im 1. Mose 10, können wir das lesen. Der Anfang seines Königreiches, hier ist die Sprache von dem ersten Weltherrscher, von Nimrod, der als König hier schon bezeichnet wird, seines Königreiches. Er ist der einzige aus diesem ganzen Völkertafel, der als König bezeichnet wird. Und der Anfang seines Königreiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne. Im Lande Sinär, also in Chaldea. Von diesem Land zog er nach Assur, baute Ninive, Rechobot-Ir und Kelach. Dazu Resen zwischen Ninive und Kelach, das ist die große Stadt. Ich habe nachgeforscht, wir haben heute keine Informationen mehr über Resen. Aber was, über die anderen Städte haben wir sehr wohl auch Informationen, archäologische Ausgrabungen und dergleichen. Aber was wird als die große Stadt bezeichnet? Heute und in der Bibel auch. Babylon. Babylon, die große, die Hure Babylon, so wie sie in der Offenbarung letztendlich bezeichnet wird. Und darum geht es. Es geht um diese große Stadt. Es geht darum, dass nun Städte erbaut worden sind von diesem König, von diesem Nimrod. Und dieser Städtebau, der hat die Zivilisation in dieser Welt begründet. Die allererste Stadt, die gebaut wurde, hat übrigens Kain gebaut. Er war ja derjenige, der erste Mörder in der Weltgeschichte, der seinen Bruder Abel umbrachte und als er von Gott dann weggeschickt wurde, hieß es, er ging weg und er hat die erste Stadt gebaut, die hieß Hanoch oder Henoch. Also dieser Städtebau hat auch da vor der Flut schon seinen Ursprung gehabt. So, warum aber sind diese Städte jetzt gebaut worden? Was war der Grund? Warum haben sich die Leute überhaupt zusammengeschlossen, um Städte zu bauen? Ein ganz wichtiger Aspekt war der, dass sie eben Schutz und Sicherheit gesucht haben. Schutz und Sicherheit, weil eine Stadt, wir haben es vorhin auf den Bildern gesehen, große Mauern hatte und hat sie vor den wilden Tieren, vor Angreifern und dergleichen eben geschützt. Und so haben sie sich in einen Schutzbereich begeben, wo dann natürlich aber auch jemand da war, der sie beschützt hat. Nur sie haben nicht auf Gott vertraut, der sie beschützt, sondern sie haben eben auf diesen König, auf diesen Städtebauer, auf die Leute in der Stadt, auf die Stadt selber vertraut. Das war ihr Schutzpatron sozusagen. Und dort in diesen Städten, in dieser Stadt sind die heutigen Systeme entstanden, nach denen viele Menschen da draußen immer noch vertrauen. Dort ist die Zauberei entstanden, dort ist die Astronomie, die Astrologie entstanden, dort sind auch gute Dinge entstanden, handwerkliche Dinge, die uns heute auch noch zugute kommen. Aber dort ist der Geist, dieser Zeitgeist, den wir heute noch spüren, dieser böse Geist letztendlich entstanden, innerhalb dieser Städte. Und dort sind die Menschen auch unterdrückt worden und zu Kriegen gezwungen worden und. Und mir ist eine Stelle aufgefallen, warum habe ich jetzt Ihnen das alles gesagt? Vielleicht haben Sie es in der Form noch gar nie gehört. Das hat mit dieser Bibelstelle hier zu tun. In Offenbarung 18, in 17 und 18, in beiden Kapiteln, also zwei ganze Kapiteln, wird der Hure Babylon gewidmet in der Offenbarung. Und im 18. Kapitel, der 24. Vers, heißt es folgendes: Und in ihr, in Babylon, wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, als ich den Vers gelesen habe, habe ich irgendwann kurz vorgelesen, ja, eigentlich ist die katholische Kirche die Hure Babylon oder das ist die Hure Babylon und so weiter. Aber hier steht was. Hier steht, aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Aller. Und wenn ich die Bibel wörtlich nehme, und das mache ich, dann weiß ich auch, dass eine Institution, die erst im Jahre 300 oder dergleichen entstanden ist, kann es ja nicht gewesen sein. Weil davor sind ja auch schon Menschen umgebracht worden. Also alle, die umgebracht worden sind, sind umgebracht worden in ihr, in Babylon. Und wer hat Babylon erbaut? Diejenigen, die 69, die wir vorhin eben gesehen haben, diesem Stammbaum da. Das heißt, alle Menschen haben ja zusammengebaut, hatten damals eine Sprache und erst danach sind sie zerstreut worden. Und dann haben sie weltweit eben ihre Erkenntnisse, die sie damals in Babylon hatten, weiter verbreitet. Und so sind die Mysterienkulte entstanden auf der ganzen Welt, die heute noch Völker in Südamerika oder in Asien, wenn ich die beiden mal zusammennehme, teilweise die gleichen historischen Ursprungsmythen haben lässt. Die Flut zum Beispiel kommt in fast allen Mythen auf der ganzen Welt vor. Babylon war also damals schon die Bezeichnung dafür, dass es gottlos, für die Gottlosigkeit. Für die Gottlosigkeit und für die Gesetzlosigkeit. Petrus zum Beispiel schreibt uns das auch. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn, in 1. Petrus 5, 13. Das ist das Ende mit dem Gruß, das er da schickt. Viele sagen natürlich, das ist Rom, weil er in Rom war und hat es da, wollte Rom nicht nennen. Aber Babylon ist im Grunde diese Zivilisation, die er dort gemeint hat, nach meiner Meinung. Und Gott sagt uns in der Offenbarung 18, 4 zu Johannes: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Da heißt es nicht, dass man sich aus der Kirche austreten muss oder dergleichen, sondern da ist was ganz anderes gemeint. Das ist natürlich geistlich gemeint, dass wir uns mit diesen geistlichen Dingen, die Babylon bedeuten, nicht identifizieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nur, es gehen die Meinungen sehr weit auseinander, was ist eigentlich Babylon? Und ich möchte jetzt euch heute zeigen, und habe es auch hoffentlich jetzt schon gezeigt, alles, was nicht als wiedergeborener Christ auf dieser Welt ist, jeder, der kein Jünger des Herrn ist, jeder, der nicht gottesfürchtig ist, der gehört zu Babylon. Und das muss man verinnerlichen. Denn sonst sehen wir die Welt falsch, wie sie ist. Es sind Städte gebaut worden, damals, und aus diesen Städten sind Stadtstaaten entstanden, irgendwann mal. Wir kennen das auch aus der Geschichte, ja, berühmte Stadtstaaten gab es auch in Griechenland dann später mal mit Sparta und wie es alle hießen, ja, Athen und so weiter. Aus diesen Stadtstaaten sind irgendwann die Staaten entstanden, aus den Völkern, und aus den Staaten wiederum die Staatenverbünde. Auch früher gab es schon Staatenverbünde, dass sich Staaten zusammengeschlossen haben und Gemeinschaften gebildet haben, Staatsgemeinschaften. Ein solcher Staatenverbund, den haben wir auch heute, zum Beispiel die EU. Wir leben in einem Staatenverbund. Wir leben in einem Staat, ja, der sich einem Staatenverbund angeschlossen hat oder angeschlossen wurde. Er wurde diesem Staatenbund angeschlossen. Ja, ja. Und der Staatenbund, der darüber, hier gibt es noch einen anderen, ja, das ist die UN, die UNO. Der Lothar hat es heute Morgen auch schon betont, ja, die schon mit fast 200 Mitgliedern fast alle Staaten der Welt ja schon beinhaltet. Und der nächste Schritt ist dann der sogenannte eine Weltstaat, der ja auch schon propagiert wird eben von der UNO, dass sich eben die ganze Staatengemeinschaft, die ganze Weltbürger zusammenschließen zu einem einzigen Weltstaat. Und das genau ist auch das Ziel, das Babylon verfolgt, und zwar seit über 6000 Jahren nach der Zerstreuung. Sie haben gesagt, wir wollen nicht zerstreut werden, und Gott hat sie zerstreut. Und ab seit diesem Zeitpunkt, wo die Zerstreuung stattfand, hat auch gleichzeitig die Gegenbewegung wieder eingesetzt, dass also jetzt versucht werden soll, diese Zerstreuung wieder in eine Linie zu bringen und eben eine große Stadt, ein großer Verbund eben zu gründen, wo dann alle Menschen letztendlich wieder unter einem Führer, unter einem König, unter dem Antichristen letztendlich dann auch zusammengeschlossen werden und dort ihm zu dienen haben. Das ist das Ziel, und das ist das Babylon. Wenn wir über ein babylonisches Prinzip reden, dann müssen wir natürlich auch wissen, was Babylon ist. Es ist nicht nur diese eine Stadt, die irgendwann mal war und dann zerstört wurde. Und es ist nicht auch die Hure Babylon, die in der viele nur die katholische Kirche sehen. Die gehört auch dazu. Werden wir auch nachher noch sehen. Aber sie gehört nur dazu. Und es gibt viele, viele andere Institutionen, die ebenfalls dazu gehören. Ja, so ist also der Aufbau. Die Charakteristika eines Stadtstaates, und das ist das wichtig, was sich damals schon entwickelt hat, ist einmal, er hat eine gewisse weltliche Macht, also ein Stadtstaat, ja, der hat ja einen König oder einen Fürst oder einen Vorsteher oder dergleichen, stellt eine weltliche Macht dar, ein politisches System sozusagen. Er hat eine Religion, dieser Stadtstaat, und er hat eine Rechtsordnung inklusive eines Geldsystems. Warum schreibe ich jetzt hier Geldsystem dazu? Weil von Anfang an, und das ist wirklich sehr interessant zu beobachten, in Babylon schon, in Babel, war im Tempel, dort wo die Anbetung stattgefunden hat, waren auch schon die Wechsler, die Geldwechsler aktiv, die dort die Währung verwaltet haben. Das heißt, auch der König hat damals schon von denjenigen, die im Tempel waren, von den Priestern, im Grunde war er abhängig mit dem Geld. Denn die hatten die Edelmetallförderung damals schon unter sich. Und hatten Menschen versklavt, wiederum, in Ägypten war das ein riesiger Erwerbszweig, da waren Millionen, also ich sage jetzt mal Millionen über die Jahrhunderte hinweg, Sklaven tätig im Edelmetallabbau. Dort wurde also das Edelmetall abgebaut, was dann als Währungen später eingeführt wurde. Ich kann jetzt natürlich nicht im Detail darauf eingehen, weil das würde ja, allein über dieses Thema kann man Bibliotheken füllen. Wichtig ist nur für uns, dass wir das wissen. Wo begegnet uns das auch wieder im Neuen Testament? Beim Herrn Jesus, als er in den Tempel geht und dort, was macht er? Er schmeißt dort die Tische der Wechsler um. Also die Geldwechsler waren da auch schon wieder im Tempel. Die Geldwechsler waren immer verbunden mit dem Tempel, das heißt mit der Religion. Warum? Weil sie über die Religion und über das Geldwesen Kontrolle ausüben konnten, über die politische Macht und über die Menschen. Nur gab es da natürlich dann verschiedene Stadtstaaten, ja, und dann haben die untereinander auch gegeneinander gekämpft. Das sind ja Menschen, ja, und jeder wollte da die größere Macht haben. Also sie waren ja keine Einheit, aber innerhalb eines Stadtverbundes waren sie schon sehr wohl eine Einheit und haben dieses System sogar, gerade in Babylon, fast schon perfektioniert. So wurden dann die, hier habe ich es nochmal hingeschrieben, Tempel, so wurden dann die Zivilisation sozusagen schon damals, vor 4000 Jahren, würde ich mal sagen, war die schon von ihren Grundgerüsten so strukturiert wie heute auch. Es gab ein politisches System, es gab Banken, also die Geldwechsler, es gab Religionen, die Menschen, ja, Karl Marx hat das nicht umsonst gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Alle Religionen haben einen gemeinsamen Ursprung, und das ist auch in Babel. Dort ist alles entstanden. Ja? Und es gibt eine Rechtsordnung, wir nennen es heute Rechtsstaat. Und da darf ich euch gleich mein Lieblingszitat der letzten Monate sagen. Ja, dieser Rechtsstaat, diese Gesetze, die dort gemacht wurden, die tragen dazu bei, dass die Gesetzlosigkeit aus Gottes Sicht in die Welt getragen wird und manifestiert wird und rechtlich festgezurrt wird. Die Gesetzlosigkeit kommt aus dem Gesetz. Das habe ich gemeint mit dem Zitat jetzt. Ja. Die Gesetzlosigkeit kommt aus dem Gesetz. Wir haben heute auch schon gehört, ne, vom Bruder Fritz über die Homosexualität zum Beispiel. Nur um ein Beispiel zu nennen, auch das war vor 50 Jahren verboten, ja, und ist heute noch in vielen Staaten gesetzlich verboten. Heute wird es gefördert. Warum wird es gefördert? Weil es gesetzlich so festgelegt ist. Warum ist es gesetzlich so festgelegt? Weil gewisse Kreise daraus einen Vorteil sehen, wenn sie das so machen. Da hängen natürlich viele Dinge hinten dran. Ja. Einer ist zum Beispiel der, dass man über dieses Gesetz auch andere Menschen relativ leicht diffamieren kann. Ich sage nur Homophobie. Wenn jetzt jemand was sagt, Mensch, das ist doch Sünde, was ihr da macht, dann kann er heute diffamiert werden, und zwar vollkommen legal, ja, und kann vielleicht sogar eingesperrt werden, ja, weil er das gesagt hat. Alles schon passiert, ja. Also es sind auch schon Menschen in Hintergittern gekommen. In den USA hatten wir jetzt so einen Fall gehabt mit einer Frau, und wir hatten in Kanada vor Jahren schon mal so einen Fall, wo auch ein Prediger das gesagt hat, einer Predigt. Und wir hatten jetzt auch gerade in Deutschland 2-3 Fälle, wo Pfarrer gepredigt haben in dieser Richtung und dann große Probleme bekommen haben, teilweise aus der Kirche entlassen wurden und so. Aber auch da sehen wir schon die Kirche, wie die Kirche wiederum mit dem Staat zusammenhängt. Das heißt, es ist alles über die Gesetze geregelt. Wir kommen nachher noch drauf, aber nur, dass ihr seht, dass es damals schon diese Strukturen hatte. Im Gegensatz dazu, was hat es Gott gemacht mit seinem Volk? Damals in Babel, das war im Jahr 1600 nach Adam, würde ich mal sagen, oder 1700, dann war die Entwicklung nach der Zerstreuung ungefähr so 400 bis 450 Jahre, bis Adam auf der Bildfläche der Welt erschien. Also diese 400 Jahre, da hat sich das System letztendlich schon entwickelt gehabt. Und Abraham war ja gebürtig in Ur, also in der Stadt in Chaldea, und aus dieser Stadt ist er hinausgewandert mit seinem Vater und Tarach und mit seinem mit Lot, ja, und seiner Frau Sarah, und sie sind dann gewandert, ne, bis der Herr hat sie dann geleitet, und das lesen wir erst da in Mose 12, hin zu dem Land, in das ich dir zeigen will. Ich lese den Vers uns ganz vor. Der Herr sprach zu Abram, damals hieß er noch Abram: Geh aus von deinem Land und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen will. Abram war in der Folge der Geschichte zusammen mit Lot unterwegs. Er war ein sehr, sehr reicher Mann. Er lebte nicht sesshaft in einer Stadt. Er war ein Nomade. Er ist durch die Welt gezogen, hin zu dem Land, das Gott ihm verheißen hat. Erinnert uns ja an uns. Ja? Auch wir sollten uns genauso sehen als Pilger, die durch die Welt laufen, hin zu dem Land, das Gott uns verheißen hat. Lot zum Beispiel hat es auch gemacht, ist aber dann auf einmal sesshaft geworden. Wir wissen das, wir kennen die Geschichte, er ist sesshaft geworden in Sodom und hat dort sogar versucht, innerhalb dieses Systems des Rechts, des Stadtstaates Sodom sogar mitzusprechen. Er saß im Tor, nennt man das, das heißt wie heute in der im Bürgerrat, ja, oder wenn man es aufs Land bezieht, im Bundestag. Er war also dort mit dabei, aber wir wissen auch, wie die Geschichte ausgegangen ist, ja. In diesem Stadtstaat hat er im Grunde alles verloren, Lot. Ja? Und dort waren noch nicht mal 10 Personen, die gerecht waren, die gottesfürchtig waren. Denn Abraham hat ja gehandelt später, als Gott Sodom strafen wollte. Und eine der Hauptsünden war zum Beispiel die Homosexualität in Sodom. Und warum heißt Sodomie heute Sodomie? Ja, das, weil es in Sodom eben praktiziert wurde. Das kommt ja alles daher. Ja. Dort waren also ganz, ganz sündhafte und gotteslästerliche Dinge sind da passiert. Lot war mittendrin. Der Herr hat ihn errettet, seine Frau. Ihr wisst, sie ist zur Salzsäule der Stadt, und ihr kennt die Geschichte. Ja. Aber die Geschichte ging dann weiter. Und mit Isaak. und nachher auch mit Jakob. Und auch Isaak und Jakob waren Nomaden. Das heißt, sie waren nicht in einer Stadt, sie haben nicht ein solches System aufgebaut, sie haben sich auch nicht einem solchen System angeschlossen und haben auch nicht versucht, einem bestehenden System irgendwie etwas zu verändern. Sondern sie sind als gottesfürchtige Männer durch diese Welt gezogen. Hin zu dem Land, das Gott ihnen verheißen hat. Ja, im Gegenteil, es war ja dann so, wir kennen die Geschichte des Volkes Israel, dass sie dann natürlich auch irgendwann in Ägypten gelandet sind und dann von dieser Welt, ja, nämlich Ägypten, geknechtet wurden und versklavt wurden und daraus hat sie dann Gott befreit. Eine wunderbare Geschichte, ne, das kann man mit jedem, mit seinem eigenen Leben ja letztendlich auch dann nachvollziehen, was Gott da vorgezeichnet hat. Und das Volk Israel, das ganze Alte Testament soll uns ja, so sagt uns Paulus im 1. Korinther 10, als Beispiel dienen, ja, wo wir Dinge erkennen und sehen können für unser eigenes Leben und für die Zukunft. Ja, Städte, Stadtstaaten, Staaten. Und wir haben hier einfach mal ein Bild. Ein anderer kennt es, kennt vielleicht das, ne? So sieht es dann heute aus. Was für eine Stadt?
Pforzheim.
Genau. Also Pforzheim. Nur mal als Muster dazu, ja, was heute die Tempel in diesen Städten sind. Denn diesen großen Tempel, den ihr da seht, ist was?
Sparkasse.
Es ist die Bank. Ja, er hat es jetzt genannt, ich wollte es gar nicht nennen jetzt, aber es ist eine große Bank in Pforzheim. Die Tempel der heutigen Städte. Wir haben vorhin London gesehen, die mit den vielen Hochhäusern, ja, mit den vielen Dingen. Die Tempel der heutigen Städte sind Banken. Das Geldsystem, die Geldwechsler waren schon immer im Tempel. Aber heute haben sie ihre eigenen Tempel nochmal gebaut. Ja? Sie sind weg sozusagen von der Religion, weil jetzt das Geld die Religion ist. So sieht es aus. Und wir können das in jeder größeren Stadt sehen. Ja? Und jeder von Ihnen kommt aus einer Stadt oder teilweise sogar kleinere Ortschaften. Ich weiß gar nicht, wie viel Einwohner kommt jemand aus Freudenstadt? Ich war letztens mal in Freudenstadt gewesen, ist jetzt nicht so groß, ich weiß gar nicht, ne? Aber auch dort, jetzt kein hoher Tempel, aber ein riesiges Gebäude, ja, mitten in der Stadt, ne? Da war natürlich die Bank gesperrt. Ne? Wir kennen auch Manhattan, ne? Frankfurt, die Skyline und überall auf der Welt, die größten Gebäude sind die Banken und die Geldhäuser, Versicherungen und so weiter. Ja, so sieht's aus heute. Ja. Und was sind die zwei größten Gebäude? Früher waren übrigens die Kirchen die größten Gebäude. Ja. Da waren es tatsächlich die Tempel, soll aber auch nicht unbedingt jetzt was heißen, ja, weil viele Kirchen ja auch einen ganz anderen Hintergrund haben. Aber was sind die zweitgrößten und monumentalsten Gebäude in großen Städten?
Schlösser, Moscheen.
Ja, Moscheen, das war das nicht hören. Denk mal an die Freizeit. Es sind die Sportarenen. Riesige, und sie heißen übrigens auch früher, als ich noch ins Stadion gegangen bin, oder früher oft hingegangen, ich habe schon gesagt das Wort, bin ins Stadion gegangen. Heute geht keiner mehr ins Stadion. Wir gehen in die Arena. In die Arena, die heißen alle Arena. Ja? Bei uns ist es der Fußball, in Amerika ist es der Baseball und Football und was auch immer, was sich da rauskristallisiert hat, ja, auf verschiedenen Kontinenten, aber Fußball ist natürlich dominant weltweit. Aber überall heißt es jetzt Arenen seit Neuestem. Ja? Und das ist auch bezeichnend, ja, weil in Arenen haben früher Gladiatoren gekämpft. Ja? Man denkt nur an Rom, Brot und Spiele und so weiter. In dieser Kultur leben wir es momentan. Dort entwickelt sich die ganze Gesellschaft hin. Ja? Auch äußerlich und gerade äußerlich. Ja, das war jetzt ein Ausflug oder eine Basis letztendlich, dass man überhaupt weiß, über was wir hier reden. Wir reden jetzt nicht über irgendeine Stadt, wir reden auch nicht über etwas ganz Bestimmtes, sondern also nur das Geld oder nur die Kirche oder nur was weiß ich, irgendwelche sündhaften Meilen in irgendwelchen Städten, Rotlichtmilieu oder irgendwas, was man als Babylon bezeichnet. Nein. Babylon ist entstanden aus den Städten und es ist heute nichts anderes. Es ist alles gottlos und wir sehen ja, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und wir müssen uns oder diejenigen, die noch nicht zum Herrn Jesus gehören, die müssen auch das erkennen, ja, dass eben hier nur ein schmaler Weg existiert, ein roter Faden durch die Geschichte geht, den können wir uns anschließen. Wir können uns Gott zuwenden oder auch nicht. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Wir können Ja sagen zu seinem Heilsangebot oder wir können es lassen. Wir können Nein sagen. Wir leben aber alle in diesem Babylon. Wir leben alle da drin. Wir können uns geistig daraus, können wir rausgehen. Daraus. Wir sollen jetzt nicht ins Kloster gehen, ja. Aber wir sollen dieses System natürlich nicht mehr unterstützen. Auch vor allem geistlich nicht mehr. Und wir wollen mal sehen, was dieses System eigentlich bedeutet. Es geht in alle Lebensbereiche hinein. Viele denken ja, der Bereich, das ist doch, hat doch nichts mit Babylon zu tun, das hat doch nichts mit gottlos zu tun. Der Jesus sagt, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das ist ein ganz, es gibt viele Stellen, ja. Die Bibel ist da ganz klar. Und der Herr Jesus vor allem. Er ist ganz klar in seinen Aussagen. Es gibt keinen Mittelweg. Links oder rechts, schwarz oder weiß, ja oder nein. Und das müssen wir auch annehmen. Gerade jetzt, wenn Probleme auf uns zukommen, dass uns der Blick nicht verstellt wird auf diese grundlegende Wahrheit. Dass wir vor lauter, weil jetzt gerade durch unseren Vorgarten ein paar Flüchtlinge rennen, dass wir da jetzt in Panik verfallen und nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Ja? Natürlich sind es Probleme, aber wir, das sind ja, diese Probleme haben andere Länder schon seit Jahrzehnten. Nur mal als kleiner Einschub, ne? Die Christen sind die Bevölkerungsgruppe weltweit, die am meisten verfolgt ist. Das wissen die meisten ja auch. Wir wissen das auch. Wir beten auch dafür. Aber es ist trotzdem weit weg. Keiner von uns hat irgendeine, will ich mal sagen, Erfahrung mit richtiger Verfolgung. Niemand hier in diesem Land hat Erfahrung mit Kriegen, mit Unruhen und dergleichen. Wir haben das nicht, ich auch nicht. Die meisten von uns auch nicht. Aber es wird kommen. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Ja? Und wir haben es ungleich schwerer, auch unsere Kinder, die Generation, die jetzt 20, 30 Jahre alt ist, die sind ja im super Wohlstand aufgewachsen. Auch wenn es alles nur eine Verblendung ist. Ja? Aber es war trotzdem für die, sie sehen es natürlich nicht so. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass wir da die richtige Sicht auf die Dinge bekommen. Diese Pyramide, die ich jetzt hier aufgezeichnet habe, ich habe sie nicht selber gezeichnet, sondern das halt gefunden, ja, diese Grafik. Sie bezeichnet aber sehr gut oder stellt sehr gut dar, was das System bedeutet. Es ist auf Englisch, ne, ich will trotzdem mal durchgehen. Die Pyramide als Struktur und Symbol ist übrigens auch ein Zeichen, ja, gerade auch in philosophischen Kreisen, in Freimaurerkreisen, in überall, ne, ist die Pyramide eigentlich das Zeichen für Weisheit. Ja, das muss man sehen. Ich komme aus Karlsruhe, da steht ja eine mitten auf dem Marktplatz. Ja. Und dort hat es was mit Freimaurerei zu tun, weil es ja auch noch in Verbindung mit dem Obelisk und so weiter und dem ganzen Stadtplan steht und der Historie. Aber da kommen wir nachher noch drauf, auf diesen Aspekt. So, aber was wichtig ist bei der Pyramide, sind die Strukturen. Ja? Eine Pyramide, Unternehmen, politische Organisationen, Staaten und so weiter, die meisten sind pyramidal, sagt man, strukturiert. Also das heißt, oben gibt es wenige, ein Chef, dann gibt es darunter Abteilungsleiter, dann gibt es dort Vorstände in Aktiengesellschaften und ihr wisst ja, dann geht es weiter, ne? Dann gibt es Abteilungsleiter, dann kommen die Angestellten irgendwann unten, die Arbeiter und dann wird es halt immer unten breiter. So ist es auch okay, ne? So ist ein Unternehmen strukturiert, so sind Staaten strukturiert und so sind auch Kirchen, Organisationen, Vereine und so weiter strukturiert. Aber das ist genau das babylonische Prinzip. Und jetzt muss man aufpassen, weil wenn man nämlich jetzt weiß, wie ich eine oder sollte eine Gemeinde strukturiert sein, biblisch, dann können wir da auch nachlesen, 1. Korinther, da gibt es Gläubige und Älteste. Ne? Sie ist nicht pyramidal strukturiert. Es gibt in keiner Gemeinde keinen Papst und drunter Bischöfe und so weiter, so wie die katholische Kirche strukturiert ist. Das gibt es da nicht. Ja? Und nicht umsonst ist es so. Es steht also in krassem Gegensatz zu dem, was wir hier sehen. Und jetzt gehen wir einfach mal die einzelnen Bereiche durch. Es betrifft also das ganze Gesellschaftssystem, ja, also diese Zivilisation, die ist beinhaltet Banking, steht hier, ne, also das ganze Bankwesen natürlich, ja, weil was ist für einen Staat natürlich wichtig, ne, dass man hier Geld hat, dass seine Bürger Geld haben, damit sie kaufen und verkaufen können, ja, und tauschen können. Business, also die Wirtschaft, das Militär. Weil Militär ist natürlich auch ich weiß nicht, ist jemand vom Militär hier? Ich war nie beim Militär, aber dort ist es ja die klassische Struktur, ne, mit General fängt oben an und ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht, ne, Majore, Feldmarschalle und so weiter, bis unten dann die Unteroffiziere, glaube ich, sind. Ne? Oder sind die? Wie? Gefreite. Ja, Gefreite und so weiter, ja.
Hauptmann und Leutnant.
Ja, gibt alles, genau. In Rom zum Beispiel, ne, kann man das auch schön dann, Centurios und so weiter, ne, da ist dann nach zahlenmäßig benannt, Centurio war ja 100, hat also 100 Leute unter sich und so weiter. Also politisch, die Politik hat dazu, Education steht hier, das heißt Erziehung, also das ganze Bildungswesen, dann Media, also die ganzen Medien, die Religion, dann steht hier Intelligence Agencies, was bedeutet das? Kennt man, ne? Intelligence Agencies, kommen ja irgendwie bekannt vor, ja? CIA, ne? Das sind die Geheimdienste. Ja? So, und dann gibt es die Medicine Drug Companies, also die Pharmaindustrie. Ja? Und es gibt die illegalen Drugs, also die Drogen und die organisierte Kriminalität, ja? Also Mafia. Und alles ist in dieser pyramidalen Struktur und innerhalb eines Staates innerhalb einer Struktur, wie man so sagen, vorhanden. Ja? Wir zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wir als Jünger Jesu tauchen hier nicht auf. Jetzt habe ich nochmal diesen Plan hier, einfach nochmal zur Erinnerung. Denk dran, eine Linie, die rote Linie, das ist die, auf die man fixiert sein sollte. Die anderen 69, das sind die, die unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation, das Babylon um uns herum darstellen. Wir müssen selber entscheiden, gehören wir jetzt hierzu oder dazu. Gott hilft uns. Wir können uns nicht selbst erlösen, das will ich damit nicht sagen, ja, aber wir wissen, wo der Erlöser ist, die Erlösungslinie sozusagen. Und die anderen 69, oder jetzt sind es ja 69 Millionen Linien, ja, vielleicht, die es irgendwo ergibt. Und, aber die eine ist immer noch die gleiche. Deshalb ist die Herde klein. Kleine Herde heißt ja. Und mich hat es am Anfang sehr irritiert, dass es eigentlich nur so wenige sind. Aber der Herr Jesus sagt uns das ja auch. Ne? Wenige sind es, die ihn finden, den schmalen Weg. Wenige sind es. Nicht viele. Leider ist es so. Aber wir müssen das annehmen, was er sagt. Und wir sehen es ja auch, wenn man die Welt rausschaut, dass es so ist. Da habe ich noch zwei Zitate. Ich habe so viele Zitate gesammelt jetzt für den Vortrag, also da hätte er 5 Stunden machen können. Aber ich habe jetzt auch einfach mal nur 2, 3 rausgesucht. Jedes einzelne Thema, was jetzt dann auch noch kommt, ist natürlich auch nur als Anregung für euch gedacht. Ich kann jedem nur empfehlen, kümmert euch darum, aber verliert euch nicht in diesem Thema, ist auch gefährlich. Immer wichtig, die rote Linie zu sehen, die Bibel, der Herr Jesus, er muss der Mittelpunkt sein. Ja? Aber wir müssen auch einschätzen können, was um uns herum passiert und dafür brauchen wir auch solche Informationen. Churchill hat gesagt, derjenige muss in der Tat blind sein, der nicht sehen kann, dass hier auf Erden ein großes Vorhaben, ein großer Plan ausgeführt wird, an dessen Verwirklichung wir als treue Knechte mitwirken dürfen. Er hat jetzt aber nicht den Erlösungsplan gemeint. Das will ich gleich nochmal dazu sagen. Da könnte man ja jetzt auch denken. Ja? Wir haben auch einen Plan, dem wir als treue Knechte nachfolgen dürfen und mitarbeiten dürfen. Ja? Den Plan Gottes und den Plan vom Herrn Jesus. Aber er hat einen ganz anderen Plan gemeint. Er hat den Plan gemeint, die Zusammenführung von Babylon wieder, die seit der Zerstreuung läuft. Und ist ja gut so, dass es so lange läuft, weil wenn es schon früher fertig gewesen wäre, würde es uns gar nicht geben jetzt hier. Ne? Also es ist die Gnadenzeit letztendlich, die Gott uns auch gegeben hat, durch das, dass er das eben zerstreut hat. Diesen jungen Mann, den kennen wir auch, John F. Kennedy, und der hat jetzt was ganz Interessantes gesagt damals, und das war auch mit dem Grund, warum er hat sterben müssen, weil er eben gewisse Erkenntnisse hatte als amerikanischer Präsident, muss er die auch haben, aber scheinbar war er dann irgendwann nicht mehr linientreu gegenüber denjenigen, die im Hintergrund regieren, und deswegen hat er sterben müssen. Überall in der Welt stellt sich uns eine monolithische und unbarmherzige Verschwörung entgegen. Überall in der Welt. Ja? die in erster Linie mit verdeckten Aktionen ihre Einflusssphäre vergrößert. Mit Unterwanderung statt Invasion, mit Subversion statt Wahlen, mit Einschüchterung statt freier Entscheidung, mit Guerilla bei Nacht statt Armeen am Tag. Also alles verborgen. Ja. Es ist ein System, das gewaltige personelle und materielle Ressourcen gesammelt hat, um eine engmaschige, hocheffiziente Maschine zu bauen, die militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen kombiniert. Enorm, ja. Die Rede ist übrigens auf Englisch und auch noch momentan im YouTube zu sehen. Die Originalrede, aus der dieses Zitat entnommen wurde. Ja. Also man sieht hier schon, der Mann weiß genau, von was er redet, ja, und deswegen hat er, wie gesagt, auch sterben müssen. Ja. Und im letzten Satz sehen wir auch das, was wir eben bei der Pyramide, die ich dargestellt habe, auch gesehen haben. In alle Bereiche geht das Ganze hinein. In alle Bereiche wirkt es hinein. Muss es auch, weil wenn ich etwas zusammenführen will, was aus Millionen, Milliarden von Menschen besteht, dann muss ich jeden Bereich abdecken, damit man nicht irgendwelche wieder entwischen, ja, und ihre eigenen Ideen haben. Und das geht auch nicht so schnell. Es läuft ja immerhin schon seit 4500 Jahren, dieses Programm. Das muss man auch wissen. Das ist jetzt keine neuzeitliche, kein neuzeitliches Phänomen. Im Prediger sagt Salomo uns, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es ist immer wieder das Gleiche. Es ist immer wieder das Gleiche. Wir werden es nachher auch sehen. Ja, John F. Kennedy hat es erkannt. Städte, Stadtstaaten, Staaten, Staatenverbünde, eine Weltstaat. Das ist das Babylonische, der Fahrplan. Ja? Und nur mal als Beispiel, eine Weltstaat, viele denken, ja gut, ne, was ist alles soll. Ne? Denkt man zum Beispiel an 9-11, dieses fürchterliche Unglück, wo 2001 war, die Türme, die da eingestürzt sind, die zwei. Inzwischen steht dann noch einer wieder, es ist schon wieder aufgebaut worden. Wie heißt der?
One World.
One World. Ja, dieser Turm heißt One World. Der ist da aufgebaut. Das war alles auch ein Zeichen, natürlich, ja, ein gewaltiges Zeichen, ein riesiger Turm, ja, One World, der das eben auch darstellen soll, was Babylon auch bedeutet. Denn dort sind natürlich auch die entsprechenden Kräfte am Werke, gerade dort in dieser Stadt. Aber nicht nur, in allen anderen Städten natürlich auch. Eines der obersten Prinzipien, jetzt kommen wir mal zu den Prinzipien, die das babylonische Prinzip ausmachen, eines der obersten Prinzipien ist Geheimhaltung. Deswegen haben wir auch Geheimdienste hier gelangt. Denn wenn ich nämlich solche Dinge vorhabe, dann muss ich die geheim halten. Man kann das gar nicht öffentlich publizieren, ja, weil sonst würde ja das Volk sagen, Moment mal, das wollen wir nicht. Es würde aber nicht nur das Volk sagen, das wollen wir nicht, sondern auch elitäre Kreise, die ihre eigenen Ziele haben. Es gibt ja alles Mögliche auf der Welt, ja. Also wenn man auch mal über die Jahrhunderte hinweg geht, da gibt es den Adel, ja, die Bourgeoisie in Frankreich, also das ganze Bürgertum, was irgendwann mal entstanden ist, die kleinen Leute, es gab früher die Ritterstände und jeder hat so seine eigenen Ziele ja verfolgt. Und wenn ich irgendwo das alles hier mir einverleiben will und will das unter einen Hut bringen, dann muss ich da auch geheim vorgehen. Es geht gar nicht anders. Und deswegen ist es eines der obersten Prinzipien dieses babylonischen Systems, dass Geheimhaltung ganz oben auf der Agenda steht. Wo sehen wir das jetzt zum Beispiel ganz aktuell und live und können es fast jeden Tag in der Zeitung lesen? Dankeschön. TTIP, ne, das ist dieses Freihandelsabkommen. Dieses Freihandelsabkommen, was jetzt geschlossen werden soll, wo auch schon Proteste und so weiter laufen. Aber seht ihr, die meisten haben es jetzt nicht gewusst, was ist jetzt da geheim. Dieses TTIP nennt sich das, also ein Freihandelsabkommen zwischen USA, Großkonzernen und der EU, der Europäischen Union. Dieses soll ja verabschiedet werden. Und die Ausarbeitung der Grundlagen, der vertraglichen Grundlagen, die erfolgt im Geheimen. Ganz offiziell verlautbart. Dann ist ein riesiger Prozesssturm losgebrochen. Ja, Moment mal, warum ist das alles geheim? Ja. Jetzt gibt es ein Zimmer, glaube ich, im Bundestag, Dort kann man nach Anmeldung, kann man da rein und kann sich die Unterlagen anlesen. Ja, was glaubt ihr denn? Die Bundestagsabgeordneten, weiß nicht, haben wir einen Bundestagsabgeordneten unter uns? Eigentlich nicht, ja. Aber vielleicht kennt einer einen, ja. Es sind ja ganz normale, in Anführungsstrichen, Menschen wie du und ich. Nur, dass sie wahrscheinlich nicht gläubig sind. Aber die kommen aus allen möglichen Berufen, ja. Also, da sind Lehrer, viele Lehrer dabei, da sind Anwälte dabei, da sind Handwerker dabei, was auch immer. Die lesen jetzt einen Vertragsentwurf, der ist so dick, hat 5000 Seiten, alles auf Englisch. Ja, Wirtschaftsenglisch, das können die gar nicht lesen, das können die gar nicht verstehen. Selbst wenn ich es nicht geheim halten würde, da macht sich keiner die Mühe, das zu lesen. Das ist auch bewusst so gemacht. Das ist nur ein Beispiel, ne, mit der Geheimhaltung. Ein weiteres Beispiel werden wir nachher noch sehen, wenn es ums Geld geht. Oder ich kann es im Grunde auch gleich sagen. Das ist der sogenannte ESM, ist das bekannt? Der Europäische Stabilitätsmechanismus. Ja, so ist es übersetzt. So, und dieser ESM hat abgelöst einen Rettungsschirm, EFSF. Ja, also allein schon, wenn man die ganze Abkürzung hört, dann hört man schon auf, weiter zu lesen. Dann denkt man, ja, versteht man eh nicht. So, aber dieser ESM ist auch ein Rettungsschirm, aber er hat was? Er hat eine Banklizenz, wissen die wenigsten. Er ist im Grunde eine Bank. Und diese Bank ist installiert über die EU. Ja, also oben drüber. Hier unten ist die EU, sind wir und oben drüber ist dieser ESM. Die Staaten sind vertraglich an diesen ESM gebunden. Die müssen, wenn irgendwo eine Verwerfung kommt, finanzieller Art, diesem ESM dann Geld geben. Er kann das anfordern von denen. Die Staaten wiederum können aber nicht kontrollieren, was die damit machen. Weil er komplette Immunität genießt. Dieser ESM ist also eine Institution, die Geld einklagen kann bei Staaten, also unser Steuergelder, die auf der anderen Seite aber nicht verklagt werden kann, weil keiner sie kontrollieren darf. Kontrolliert sich selber. Ja? Geheim. Das ist geheim. Du kommst nicht an die Daten ran. Ja? Was entscheidet zum Beispiel aus der Schweiz, weil wir jungen Mann aus der Schweiz hier, ja? Die BEZ, das ist die Bank für International Settlement heißt die, BIS oder BITS in Basel. Dort trifft sich zum Beispiel alle 14 Tage ist es, ne, die Weltbank, der IWF und die BITS zu geheimen Absprachen und entscheiden dort in irgendwelchen Zimmern, wie die Weltpolitik in puncto Finanzen gemacht wird in den nächsten 3 Wochen. Das ist aber geheim, da ist sonst niemand dabei, das weiß niemand. Geheime Absprachen. Ja, das geht natürlich viel, viel tiefer in alle möglichen Bereichen hinein. Darum auch Geheimgesellschaften. Wenn so jemand sowas sagt, sagt ja, Verschwörungstheoretiker. Ja. Sowas gibt es doch gar nicht und so weiter. Natürlich gibt es sowas, genau aus den Gründen. Das hat es schon immer gegeben. Ja. In Babylon hat es schon gegeben. Das hat es in Babylon schon gegeben. Ist doch klar, weil die Mächtigen sich auch abgesprochen haben. Ja. Wir sehen es doch auch heute, ne, wie viele Dinge da gemacht werden. Das Kartellamt ist ja auch eigentlich im Grunde nur noch eine Institution, die halt irgendwas absegnet. Ja. Dort werden im Vorfeld alles wird abgesprochen und dann wird es gemacht. Sehen wir aber gleich noch, wie es da zur Sache geht. Lüge, Manipulation, Korruption ist auch ein Prinzip. Auch mit dem werden wir täglich konfrontiert. Und zwar massenhaft über die Medien. Ja. Die Politiker geben es doch schon zu, ja, die Merkel hat doch wortwörtlich gesagt, ja, man kann nicht garantieren, dass das, was vor der Wahl versprochen wird, nach der Wahl auch gemacht wird. Ja, dieses Zitat ist ja öffentlich zugänglich im YouTube, kann jeder angucken. Das war jetzt wortwörtlich, also ziemlich wörtlich, sage ich jetzt mal. Ja, ein Zitat von ihr, sage andere aber genauso. Manipulation, Korruption. Wer denkt, dass Korruption nur ein Phänomen ist für einen afrikanischen Drittländern oder in Südamerika, der täuscht sich. Brauche ich auch gerade mal in Frankfurt beim DFB anrufen. Ja, ja, das ist überall kommt uns das entgegen, aus allen Bereichen, ja, wo man denkt, das darf nicht wahr sein. Ja. Als unbescholtener Bürger, will ich mal sagen, denkst du auch, naja, es gibt schon alles mit rechten Dingen zugehen. Man hofft es, aber das ist nicht der Fall. Ich kann hier immer nur ein paar Beispiele anreißen. Ihr seht, es geht in wirklich alle Bereiche und versucht, so viel wie möglich abzudecken. Monopolisierung, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn mein Fernziel ist, dass ich irgendwann eine One-World-Regierung habe, eine Weltregierung, und es von einem Platz aus reguliere, dann muss ich natürlich auch in vielen Bereichen monopolisieren, das heißt zusammenführen. Und das wird natürlich in der Wirtschaft gemacht, nennt sich Globalisierung. Im Rahmen der Globalisierung wird es natürlich gemacht. Wo man sieht und merkt, ist zum Beispiel, wenn jemand heute ein Handy kauft oder ein, wie heißt es da, habe ich gar kein Smartphone oder Tablet. Was gibt's da? Apple und Android, ne? Gibt's da als Technik, ne? Die zwei, das war's dann, ja. Wenn Sie heute irgendwo ein, Fast-Food-Restaurant gehen, da gibt es dann auch zwei, drei. Wenn Sie heute ins Internet gehen und suchen irgendwas, wo gehen Sie da hin? Ja, da haben wir das Monopol ja fast schon. Ja. All im Digitalen, oder die jungen Leute, ne, wenn sie auf Facebook gehen oder so, dann gehen sie auf Facebook und nicht irgendwo. Ja, es sind ja auch, ich habe auch mal mich eingetragen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es geheißen hat, es war auch so was Ähnliches wie Facebook, aber das gibt es heute schon nicht mehr. Irgendwann kam, es war, ne, irgendwann was gelöscht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ne? Also es verschwindet relativ schnell. Ja? Und im Hintergrund wächst es natürlich noch viel schneller zusammen. Wir haben viele Autofirmen, ja, verschiedene, aber im Hintergrund ist es alles so eins. Ne? Die gehören ja schon zusammen. Und oder denken Sie an Elektronikmärkte, ja? Gerade in dem Elektronikbereich. Ja? Da hast du ja auch kaum noch Auswahl. Ja? Da gibt es zwei, drei Firmen und das war's dann. Ja? Das monopolisiert sich also immer weiter. Und diese Monopolisierung wird auch im Bereich, will ich mal sagen, Länder, also Staaten und so weiter, natürlich auch durchgeführt. Monopolisierung heißt Zusammenführung, ja, zu einem. Letztendlich sitzen wir alle in einem großen Monopoly-Spiel, ne, wenn ich es vom Geldsystem aus betrachte. Das Ganze führt natürlich zur Kontrolle, ne, weil das ist das, was auf das ankommt. Es geht nicht ums Geld, auch ganz klar für diejenigen, aber die können es ja selber produzieren, insofern ist es nicht so vorrangig. Wichtig ist es, dass es geht um Kontrolle. Es geht nur um Kontrolle. Datensammlungen noch und nöcher, ja, dass alles kontrolliert werden kann. Ich habe mich schon vor 30 Jahren kontrolliert gefühlt von diesem System. Das konnten viele nicht verstehen, ja, aber ich habe es halt, bei mir war das so. Und ich denke, heute geht es fast jedem so. Ja. Meine ich jetzt nicht die Verkehrskontrolle, die kommen auch noch dazu. Vor allem in Karlsruhe. Ja. Aber auch woanders. Aber die Kontrolle über, denk nur an das Finanzielle, an Bank, SEPA, die ganzen Bankverbindungen, ist alles einsehbar. Ja. Jeder von Ihnen, der ein Konto hat, hat ein AGB unterschrieben, dass zum Beispiel das Konto, ihr eigenes Konto gepfändet werden kann von hoher Hand, nennt sich das. Ne? Hoher Hand, ich glaube, Paragraph 19, ich glaube. 19 oder 29, ich weiß es nicht. Also müsst ihr nachgucken. Ne? Also auf jeden Fall, jeder hat es, weil wenn sie es nicht haben, dann haben sie kein Konto mehr. Was heißt aber hohe Hand? Auch ausländisch, ne? Steht extra dabei. Das heißt, irgendein ausländischer hoher Hand, ich sage nur ESM zum Beispiel oder was weiß ich wer, kann also theoretisch auf ihr Konto greifen. So weit sind wir schon. Ne? Bargeldverbot ist nur ein Beispiel. Bargeldverbot soll jetzt kommen. Warum? Ja, Kontrolle. Es geht nur um Kontrolle. Wenn ich kein Bargeld mehr habe, dann bin ich vollkommen ausgeliefert. Dann kann jeder, wenn ich alles über ein Konto kaufe, jeder nachvollziehen, was ich mache. Von jedem von uns kann nicht nur der Geheimdienst, sondern vielleicht sogar schon ein Hobbyforscher irgendein Profil erstellen. Wenn ich ihren Namen habe, ja, ihr Geburtsdatum, viele fahren das auch noch auf ihrem Auto, auf dem Nummernschild durch die Gegend, dann ist das relativ schnell rauszukriegen. Ja. Und dann hat man ganz schnell Informationen über irgendjemand. So, und die können auch gegen sie verwendet werden. So, Ressourcen, wir haben einen wunderbaren Vortrag gehört über die Ressourcenknappheit auf der Welt. Das ist natürlich auch ein Hauptziel, ja, dieses babylonischen Systems, dass man Kontrolle bekommt über die Ressourcen. Also das heißt, über Erdöl, über die Ölvorkommen, Gasvorkommen auf der Welt, über Gold und Silber, über Grund und Boden, über alles Mögliche. Auch über Menschen. Weil der Mensch selber ist auch eine wichtige Ressource für die Wirtschaft. So sieht die das ja. Geldsystem, da habe ich einen eigenen Vortrag mal gemacht, ja, der über 2 Stunden geht. Auch da wissen wir über das Geldsystem, ich bezeichne es immer noch so, das ist der Schlüssel, um überhaupt die Kontrolle in verschiedenen Bereichen erwirken zu können. Über das Geld, wenn heute jemand ihr Konto sperrt, sind sie in die Hände gebunden. Sie können nichts mehr machen. Sie können nichts mehr machen. Ja. Sie sind so schnell diskreditiert, kriegen noch einen schlechter Schufa-Eintrag, kriegen kein Darlehen mehr, kriegen keinen Job mehr, keine Wohnung mehr und so weiter. Also es geht relativ schnell. Ja. Das sind nur die Kleinigkeiten. Ja. Das geht ja hoch bis zu Staaten, ja, siehe Griechenland, die über dieses Geldsystem geknechtet und geknebelt werden. Und wer muss es aber letztendlich bezahlen? Nicht der Staat als, wie man sage, unpersönliches Objekt, ja, was ja kein, sondern die Menschen. Es sind immer Menschen, die dahinter stehen, die arbeiten müssen, die letztendlich dadurch versklavt werden. Der Zweck heiligt die Mittel. Das ist auch ein sehr großes Prinzip dieses Systems. Warum? Das habe ich extra reingeschrieben und genau auch so. Weiß jemand warum?
Kommunistisch,
genau. Was war's noch? Sehr gut, genau. Deswegen habe ich es reingeschrieben. Es ist der Leitspruch der Jesuiten. Wenn jemand nicht weiß, wer die Jesuiten sind, das ist ja ein militärischer Orden des Papstes. Gegründet im 16. Jahrhundert. Zu welchem Zweck? Um die Reformation, die nächstes Jahr ihr 500-jähriges Jubiläum feiert, zu bekämpfen. Also die Jesuiten sind ins Leben gerufen worden. Wahrscheinlich gab es das natürlich vorher schon in irgendeiner Form, aber so wie sie sich auch bezeichnen, sind die Jesuiten als Gegenreformationswaffe eingesetzt worden und waren natürlich maßgeblich auch an der Inquisition über die ganzen Jahrhunderte beteiligt. Und das muss ich noch dazu sagen, die Jesuiten sind maßgeblich beteiligt an jedem einzelnen Punkt, den sie auf dieser Pyramide gesehen haben. An jedem einzelnen Punkt ist dieser Orden, wo viele meinen, das sind ja nur irgendwelche Priesterinnen, die da rumrennen, maßgeblich beteiligt. Maßgeblich. Also sind meine Erkenntnisse, ja, dass gerade aus dieser Ecke hier, es sind natürlich noch viele andere, die da mitarbeiten, aber aus dieser Richtung hier kommt also praktisch ein Großteil der Macht, die heute schon da ist, um diesen One-World-Staat und das Babylon zusammenzuführen. Das für Sie als Information, ich will es hier niemanden verleumden oder dergleichen, da liegen aber auch schon hunderte von Millionen von Beweisen, gibt es da, die Jesuiten waren in über 80 Staaten schon verboten. In der Schweiz sind sie, glaube ich, erst seit 40 Jahren wieder erlaubt. Ne? Das ist noch gar nicht so lange her. Ja? Und das war nicht ohne Grund gewesen, ja? Natürlich. Der Führer der Jesuiten wird auch als der schwarze Papst bezeichnet. Also das heißt, es gibt einen, der nennt sich übrigens General, ne? Also militärisch strukturiert. Und da gibt es also, der Papst ist ja weiß, ne? Und der Jesuitenführer, die Jesuiten sind ja schwarz gekleidet. Deswegen sagen wir schwarzer Papst, ja. Und jetzt haben wir die Situation seit 2013, dass zum ersten Mal in der Geschichte der katholischen Kirche, die ja auch schon ein paar Jahrhunderte alt ist, jetzt ein Jesuit zum Papst geworden ist. Das gab es vorher noch nie. Da müssen sämtliche Alarmglocken jetzt angehen. Ja, warum? Weil das ja auch nicht auf natürlichem Wege passiert ist. Das heißt, der Benedikt, der lebt ja noch, ja, der ist ja zurückgetreten. Und dann ist der jesuitische Papst, den wir jetzt haben, in der Welt eingeführt worden, auch noch zu einem okkulten Datum und so weiter, was auch noch dazu gehört. Ja. Genau, am 13.03.2013 war das.
20.13
Uhr. Ja. Genau. Kann man ruhig mal sagen, ja. Also er ist um 20.13 Uhr, am 13.03.2013 um 20.13 Uhr auf den Balkon getreten. Ja. Glauben Sie bloß nicht, dass das ein Guter ist. Ja. Auch wenn er so freundlich aussieht, ja. Das gilt übrigens auch für andere Personen, ja, zum Beispiel für hohe Politiker in diesem Lande, ja, die auch nett daherkommen, aber bestimmt nett das sind, was sie vorgeben. Ja. Kretschmann zum Beispiel. Unverständlich, ja, ne? Also ich bin. Ja, vollkommen unverständlich, aber das zeigt auch, dass die Menschen es überhaupt nicht einschätzen können, was wirklich passiert. Ja? Also der Zweck heiligt die Mittel ist das Motto der Jesuiten. Ich muss ein bisschen Gas geben jetzt. So, Prinzipien. Dann kommt noch dazu das Esoterische, der esoterische Aspekt. Also die Mysterienkulte, die alten Mysterienkulte aus Babylon, worüber ich auch schon mal einen Vortrag gehalten habe, was es Zeichen und Symbole betrifft. Dort gibt es auch viele Informationen zu den Mysterienkulten dazu. Es heißt, die Himmelsgöttin von Babylon, die Semiramis, die in Ägypten dann ISIS geheißen hat. Also das heißt, diese islamische Organisation heißt nicht umsonst so. Ja. Die Isis-Göttin, ja, mit Osiris und so weiter, ist heute die Maria. Mit dem Jesuskind, ja, auf dem Arm. Das entspringt einem Mysterienkult, der in Babylon seinen Ursprung hat. Ja, auch wenn man mal nachforscht, wo die ganzen Götternamen, es gibt viele, viele Götter, ich früher auch nicht gewusst, ich denke, Mensch, da gibt es ja viele Götter, die Griechen haben so viele Götter gehabt, die Ägypter haben Götter gehabt, die Babylonier, alle haben ihre Götter gehabt, die Germanen, ja. Wenn man das aber mal auf die Ursprünge zurückverfolgt, haben auch diese Götter alle den gleichen Ursprung. Im Grunde ist es alles ein und derselbe. Ja, es sind schon ein paar verschiedene, aber es sind überall dieselben. Sie heißen einfach nur anders. Aber sie haben ihren Ursprung in Babylon. Das heißt, dieses ganze wirtschaftliche, politische, militärische hat noch einen ganz tiefen, mystischen Hintergrund. Und den haben wir es auch nicht umsonst, deswegen die Jesuiten zum Beispiel sind ja auch ganz große Mystiker. Ja, dieser Gründer von denen, Ignatius von Loyola, hat er da seine Exerzitien, nennt sich das, geschrieben. Ja, also die sind böse Menschen. Eine böse Organisation. Vorsichtig ausgedrückt. Hier sieht man das Ganze nochmal, ja. Also in diesen ganzen Bereichen sind die tätig. Ja. Sie werden Jesuiten an den obersten Positionen in der Welt finden. Draghi zum Beispiel, auch wenn sie nicht direkt Jesuiten sind. Hinter manchen Namen lesen sie manchmal das Kürzel SJ, vielleicht schon mal gesehen. SJ, das heißt Societas Jesu, also Gesellschaft Jesu, das sind die Jesuiten. Ja. Diese Draghi zum Beispiel ist ein Jesuitenschüler. Die führenden Universitäten auf der Welt sind Jesuiten-Universitäten. Warum? Weil diejenigen das Wissen hatten, schon seit Jahrhunderten, das sind meistens sehr hoch, also hochintelligente Menschen, die diese Universitäten auch gegründet haben, weltweit, und dadurch auch in der Lage waren, weltweit herauszufinden, wo jetzt zum Beispiel ein hochintelligenter, ein Genie heranwächst, ja, weil sie hatte ja überall ihre Kontakte dran. Sie waren Berater von Fürstenhäusern, Habsburger und so weiter. Das heißt, sie haben denen die Beichte abgenommen. Die Jesuiten waren die, die denen ihre Kinder erzogen haben. Die Berater, die jetzt auch in der USA hinter den Präsidenten stehen, sind zum Großteil Jesuiten, oftmals mit jüdischen Namen. Auch das ist ein Vorhang. Ja, da wird ein Jude vorgestellt. Denken Sie an Rothschild. Rothschild war zwar ein Jude auf dem Papier, aber er hat ganz eng mit den Jesuiten zusammengearbeitet. Das kann man auch gar leicht erkennen, wenn man manche Bilder sieht, wo er entsprechende Orden aufträgt. Ein Jude, sagen wir euch, der tatsächlich ein Jude ist, der wird so einen Orden nicht anziehen. Also, jetzt hier nochmal zurück. Religion, habe ich schon einiges dazu gesagt, aber hier ist auch der Ursprung. Denn über Religion, über Anbetung, das ist ein ganz mächtiges Mittel, um Menschen zu manipulieren, um Menschen zu führen, um Menschen zu beeinflussen, zu kontrollieren und natürlich auch zu knechten. Und das war schon immer so. Alle Religionen haben ihren Ursprung in Babylon. Alle. Alle Religionen, die Sie heute kennen, haben ihren Ursprung in Babylon. Das Evangelium ist keine Religion. Manche Menschen sind immer ganz erstaunt, wenn ich sage, ja, welche Religion bist du? Sage ich, nein, es gibt keine Religion. Du bist vielleicht in der katholischen Kirche, das ist eine Religion. Evangelische Kirche, sage ich jetzt mal, ist auch eine Religion. Ja? Aber das Evangelium ist keine Religion. Ich brauche keine Religion, sondern ich brauche nur das, was der Jesus gesagt hat. Christentum allgemein, und jetzt spreche ich auch was Wichtiges an, was für uns wichtig ist, und für viele von euch auch. Wenn ihr diese Pyramide jetzt gesehen habt, pyramidale Struktur. Es gibt auch pyramidale Strukturen, wo ich keine Pyramide jetzt sehe. Ja, versteht ihr? Die haben trotzdem pyramidale Strukturen. Jeder Verein, deswegen ist es so wichtig, dass Gemeinden kein Verein sein sollen. Große Kirchen, ja, Körperschaft des öffentlichen Rechts, was heißt das? Sie sind Teil des Staates. Sie sind Teil des Staates. Hat Gott uns beauftragt, Kirchen, Staatskirchen zu machen? Natürlich nicht. Auch keine freikirchlichen Staatskirchen, sage ich jetzt mal. Die nennen sich zwar freikirchlich, sind aber, wenn sie KDR sind, auch Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie sind juristische Personen und unterstehen dadurch dem Staat und sind dadurch unter Kontrolle. Und wie viele gute Gemeinden sind schon kaputt gegangen? Ja, weil sich irgendwie ihre Ältesten vielleicht irgendwo einem Dachverband angeschlossen haben und der wiederum hat dann irgendwelche Direktiven nach unten gegeben und dann haben sie irgendwas ändern müssen. Nur damit sie ihre Mitglieder Spendebescheinigung geben können. Das ist ja billig eingekauft, ja. Und da muss man sehr aufpassen, ja. Denkt immer noch an diese eine rote Linie und denkt an die 69 oder Millionen anderen Linien. Und wenn heute hier Gemeinden gegründet werden und sind auch so strukturiert mit Pastoren und dann gibt es ja diese, ich sage jetzt nur die Evangelische Allianz zum Beispiel, ja, die ist genau so strukturiert. Das ist unbiblisch. Und dann kommen dort Vorstände vielleicht rein von außen. Ja, die sind nicht gewachsen aus von unten, ja, hoch, sondern die kommen von außen rein, oftmals auch noch mit jesuitischem Hintergrund, was die gar nicht wissen. Ja, das muss es aber nicht sein, aber es gibt auch viele Fälle, wo es so ist. Und da, so werden Lehren und so wird das Gift praktisch von oben hier reingebracht. Die kommen natürlich nicht mit einem Maschinengewehr unterm Arm und sagen so, jetzt übernehmen wir den Laden. Aber wie viele sind schon übernommen worden, wo sie das erst später gemerkt haben und dann war es zu spät. Dann konnte man nichts mehr ändern. Ja? Und das passiert dir aber, wenn du in diesem System drin bist. Und ich sage ganz klar, die evangelische Kirche ist Teil dieses Systems hier. Die evangelische Allianz genauso. Das sage ich, und weil es nämlich so ist. Und viele sind es auch unbewusst. Ja? Und jetzt ist auch ganz wichtig, dass man jetzt hier niemanden diffamiert, weil ich muss einerseits die Organisation als solche sehen. Die kann ich verurteilen, weil der kann ich sagen, du bist Babylon zu der Organisation. Aber die Menschen, die in der Organisation drin sind, es gibt viele gläubige Menschen, die noch in solchen Organisationen drin sind. Man muss immer unterscheiden, so wie Gott auch. Gott verurteilt die Sünde, aber den Sünder liebt er. Und wir wollen hier auch niemanden verurteilen, Menschen. Im Gegenteil, wir wollen ihnen helfen. Ja? Und durch solche Informationsveranstaltungen, wie wir es jetzt auch hier haben, durch solche Konferenzen, es gibt ja Gemeinden, die verbieten ihren Mitgliedern, hierher zu kommen. Sie könnte ja das hören, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber das ist die Wahrheit. Und letztendlich wird sich die Wahrheit immer durchsetzen. Und deswegen habe ich auch keine Angst, die Wahrheit zu sagen. Ja? Weil das kann jeder letztendlich auch in der Bibel prüfen. Aber da müssen wir sehr aufpassen, in welcher Organisation befinden wir uns? Wo geht unsere Gemeinde vielleicht hin? Ja? Welche Bestrebungen gibt es da? Wer kommt da? Wer tritt da ein? Oftmals von nach oben. Ja? Es ist ja nicht so, dass unten jemand eintritt, das normales Mitglied, und dann sich da hochdient, will ich mal sagen, ja? Und ein Eigengewächs dann ist. Auch da gibt es viele Irrläufer. Ja? Aber oftmals geschieht es ja direkt oben rein. Denkt auch an die Literatur. Die christliche Literatur, die kann man bald gar nicht mehr so bezeichnen. Ja? Und so werden viele Menschen, viele Gläubige auch irre geführt. Das wird auch gesteuert über dieses System hier. Die ganzen Verlage sind in der Hand von nur wenigen. Die gesamte Medienlandschaft, außerhalb auch die ganz normalen Medien, sind in der Hand von nur 3 oder 4Personen. Nicht mal nur Gesellschaften. Das ist Monopolisierung. Viele wissen das nicht, weil es geheim ist. Versteht ihr? Der Zweck heiligt die Mittel. Wir kommen immer auf diese gleichen Prinzipien wieder zurück. Politik, fürchterliches Feld, da trifft also alles zu, ne, was ich vorhin gesagt habe, jedes einzelne Prinzip. Aber interessant ist das Zitat, was der eine oder andere vielleicht auch kennt von euch, von Jean-Claude Juncker, das er übrigens 1999 gesagt hat. Ja? Sehr bemerkenswert. Wir beschließen etwas, also EU, ja, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Ich sage nur, das trifft man überall an. Ja, denk nur an die Asylgesetze, ja, die da verändert wurden. Keiner hat es gemerkt und der Ansturm kam. Es war die restlichen zwei Gesetzesparagrafen waren halt noch nicht geändert, ist trotzdem gemacht worden. Rechtsbruch, ja, Gesetzlosigkeit ist das. Die hätten die gar nicht aufnehmen dürfen. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Das wird einfach gemacht. Das wird einfach gemacht. Und dann steht eine Frau Merkel da und sagt, ist alternativlos, sie kann nichts machen. Ja, weil sie nichts machen will. Ja, und weil sie es auch nicht kann, weil im Hintergrund ist ja auch schon wieder geregelt ist, dass sie gar nicht anders kann. Aber sie spielt natürlich das Spiel mit. Und das ist das zu verurteilen. Und da muss man auch ganz klar sagen, auch hier, was die Menschen betrifft, ich will hier keinen einzelnen Menschen verurteilen, aber die gesamte Politik arbeitet, weil das habe ich auch im Titel von meinem Vortrag hier stehen, wer dient denn diesem System? Jeder einzelne Politiker dient diesem System. Jeder einzelne Politiker. Und selbst wenn es einer tatsächlich irgendwo gibt, der vielleicht nicht diesem System dienen will, dann könnte der Lot zu ihm sagen. Und er wird schwere Kämpfe haben und wird irgendwann aufgeben müssen. Ja? Das ist einfach so. Und jetzt rede ich halt über Bundespolitik und so weiter. Der einzige, wo ich jetzt eine Einschränkung machen würde, persönliche Meinung von mir, ist jetzt Regionalpolitik. Vor Ort, hier Ortschaftsrat, Partei nach. Wenn ich da mich engagiere, dass hier keine Autobahn durchgebaut wird, ist es okay. Ja? Kann ich machen. Aber alles andere, was weitergeht, bin ich nur mit Lüge, Manipulation, Korruption, wie es alles heißt, konfrontiert. Und das ist nicht, gehört nicht zu dieser roten Linie, wo ich gesagt habe. Ne? Da ist keiner dabei. Bildung, Erziehung, Medien, das haben wir hier ganz aktuell in Baden-Württemberg. Ja, Bildungsplan, Erziehung, was da passiert. Das ist schon fast satanisch. Ja. So muss man es einfach sagen. Ja, da wissen wir ja auch, wer letztendlich dahinter steht, hinter dem ganzen System. Medien, habe ich schon gesagt, in der Hand von wenigen. In der Hand von wenigen. Die Journalisten, ich wollte mal Journalist werden, war ich noch in der Schule, wo ich kurz vor dem Abitur habe gedacht, ich werde Journalist. Ich wollte mich bewerben auf einer Journalistenschule, bis ich dann festgestellt habe, dass ich mit einer Fremdsprache nicht arg weit komme. Also die Grundvoraussetzung habe ich schon gar nicht erfüllt, ne? Weil ich Latein hatte und es wurde nicht als Sprache anerkannt. Und Englisch war ich noch schlecht, also dann war es dann, aber ich bin doch gerade froh, dass ich nicht geworden bin. Ja? Denn die Journalisten müssen letztendlich das schreiben, was sie vorgekauft kriegen. Wirtschaft. Ja, was will ich da sagen? Ja? Ein Beispiel, DAX-Unternehmen, wenn jemand von Ihnen Aktien hat oder Fonds, guckt euch mal die DAX-Unternehmen an. In jedem einzelnen DAX-Unternehmen ist eine Firma beteiligt. Wie heißt die? BlackRock. BlackRock. BlackRock, schwarzer Stein, ja, ist der größte Vermögensverwalter weltweit, momentan, ich glaube, 4 Billionen ja, in der Verwaltung und entspringt ursprünglich kommt aus dem Rothschild-Hause. Ja. Die einzelnen, auch das gehört ja auch zur Geheimhaltung wieder zu, die einzelnen Beteiligungen wieder kann man dann nicht mehr weiter verfolgen. Ja. Da ist dann eine Firma, die ist dann an der beteiligt und dann gehört die wieder dem und da ist eine andere noch wieder mit drin und das sind so Geflechte, kann man gar nicht auseinanderhalten. Ja. BlackRock aber ist an jedem DAX-Unternehmen mit mindestens 5% beteiligt. An jedem DAX-Unternehmen. Also ihr seht, welche Macht hier aufgebaut wird. Ja. BlackRock wiederum, da sehen wir wieder das Mystische dabei. Ja. BlackRock spielt eben in diese Mystik rein, allein schon von dem Zeichen her, von der Bezeichnung her. Und BlackRock ist also schwarzer Stein. Ja. Denkt nur mal an die Kaaba, ne, die da in Medina oder Mekka steht. Ist auch ein BlackRock. Ja. Das sind alles diese Dinge, das gehört alles irgendwo zusammen, aber das kann ich jetzt natürlich nicht im Detail erklären. Also dieser esoterische Effekt oder mystische ist immer dabei. Ne. Banken, Geldsystem, brauche ich bald nichts mehr zu sagen. Ja. Also ich meine hier, wir sind Nullzinsen, wir sind Bargeld ist bald weg, ja, wir stehen unter totaler Kontrolle. Das Geld wird aus dem Nichts erschaffen und das System wird jetzt nur noch am Leben erhalten, ja, ich weiß nicht wie lange. Eigentlich lang geht es nicht mehr. Noch 5 Minuten geht es noch. Ja. Ach so, ja. Da müssen wir uns beeilen. Ne? Aber die Bank habe ich ja zu, ne? Weil heute ist der Samstag. Da können wir weitermachen noch. Ja. Ihr seht, ja, wohin das Ganze zielt. Gesellschaft und Ideologie habe ich hier noch mit aufgeschrieben, das spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn man daran denkt, wie unsere Gesellschaft manipuliert wurde über die letzten Jahrzehnte, also nach dem Krieg, ja, denkt an die ganzen Ideologien, denen wir da ausgesetzt sind, also ich sage nur Feminismus, ja, jetzt Genderismus, der ist auch mehr oder weniger im Geheimen überall eingeführt worden, ja, diesen Genderismus, der jetzt heute erst für viele Menschen auch immer noch unbekannt ist, das Wort, der wurde 1995 schon beschlossen auf einer Feminismustagung, glaube ich, war es in wo? In Peking war es, ja, okay. Also das muss man sich alles mal vorstellen. Dann die Frankfurter Schule, wie die viel Unheil angerichtet hat, die ganzen sozialistischen und kommunistischen Bestrebungen, die da im Hintergrund abgelaufen sind und jetzt immer weiter nach vorne kommen. Also der antichristliche Staat wird auf jeden Fall, diese One World, ein sozialistischer Staat sein. Das heißt, ne, wir haben eine große Masse an Menschen da unten und wir haben eine kleine Elite, die Partei, ne, so wie es jetzt zum Beispiel in China ist, also im Kommunismus auch war, die sitzt dann oben drüber. Ja. Aldous Huxley, Schöne neue Welt, wer das schon mal gelesen hat, von 1929, ne, glaube ich, war die erste Ausgabe, also sehr empfehlenswert. Das war noch viel schlimmer, was er schildert, wie Orwell, 84, ne, das haben wir schon eingeholt. Also, ihr seht, da geht es in diese Kontrolle geht es hinein. Dann hier, haben wir hier allgemeine Punkte. NGOs habe ich aufgeschrieben. Hat jemand eine Ahnung, was das heißt? Non-Government Organization. Das heißt Nichtregierungsorganisationen. Also das sind dann Organisationen, die keine offizielle Regierungseinheit bilden. Zum Beispiel jetzt nehmen wir mal Greenpeace, nehmen wir mal WWF, nehmen wir mal der EU, Moment, die EU-Kommission ist glaube ich nicht, aber die EU-Gruppe. So, es gibt eine sogenannte EU-Gruppe, vielleicht schon mal gelesen irgendwo, die maßgeblich an Gesetzesentwürfen und so weiter beteiligt sind. Da ist auch der Juncker mit dabei. Diese EU-Gruppe ist aber kein Organ der EU. Keiner weiß genau, was es ist. Ne? Keiner weiß genau, was die machen. Das wollte ich mal nachlesen, ne? EU-Gruppe. Dann die ganzen Roundtables, also Council of Foreign Relations, ja, also wer das schon mal gehört hat, Komitees, Bilderberger ist vielleicht ein Begriff, ja, wo es ein bisschen an die Öffentlichkeit da gedrungen ist. Das sind alles Organisationen, die gibt es, die haben aber nichts mit Regierungen zu tun, die beraten aber Regierungen, ja, und bringen ihre Meinungen dann eben da rein. Und genau so, das sind die im Hintergrund arbeiten, wird das Ganze gesteuert. Diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Seehofer, ja. Und diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, sondern weltweit. Pharmaindustrie, auch ein ganz schlimmes Thema. Auch darüber wird natürlich auch viel Politik gemacht. Ja. Ich habe es gerade vorhin auch gesagt am Tisch, Bill Gates, der reist schon seit Jahren durch die Welt. Also Bill Gates ist der Gründer und Besitzer von Microsoft und hält Vorträge auch an Universitäten und tritt dort auch vehement für eine Bevölkerungsreduzierung ein. Also die Menschen beklatschen ihn trotzdem, obwohl er ihnen gerade gesagt hat, ne, wir müssen eigentlich euch reduzieren. Ja. Das hat natürlich auch seine Gründe, weil er auch das weiß, was wir gestern im Vortrag gehört haben, dass die Ressourcen immer weniger werden. Ja. Und die Ressourcen, die sind natürlich endlich. Wenn ich jetzt aber die Menschen, die haben wir ja gesehen, die Menschheit wächst ja auch exponentiell, wenn ich jetzt die Menschheit reduziere auf die Hälfte, dann reicht es wieder ein paar Jahre länger. Das ist einfach Mathematik, ne? Also das wissen die auch. Ja? Das heißt, ganz genau, das heißt, auch aus der Sicht hin läuft alles auf Krieg hin. Natürlich wissen wir jetzt nicht wo auf der Welt, weil Menschen gibt es überall, aber es geht alles in diese Richtung. Ja? Ja, deshalb habe ich schon mehrfach gezeigt, ich zeige es immer gerne wieder, ja, dieses Plakat, das 1992 schon gemacht wurde von der EU. Hier ist der Turmbau zu Babel, wer das Straßburger, ich habe das andere Bild, ist heute nicht dabei, wer das Straßburger Parlament, EU-Parlament nicht kennt, gerne mal hinfahren, ist ja nicht weit von hier, mal einen Ausflug machen, das Ding angucken, sieht genauso aus. Unten seht ihr die Menschen, die haben alle quadratische Köpfe, ja, was zeigen soll, sie sind robotisiert, sage ich mal, wie Roboter, ja, sie werden gleichgeschaltet, Gleichschaltung, Gleichmachung, ja, wie auch im Genderismus, wie übrigens auch das Motto der Französischen Revolution ist, ne, wo auch gern genannt wird, ne, Gleichheit, Brüderlichkeit, Freiheit, Gleichheit, alle sind gleich, ja, das ist was Negatives, Sozialistisches, ja. Da soll es hingehen, ja. Viele Zungen, eine Stimme, ja. Das ist wieder diese Vielfalt, wo sie sagen, ja, wir wollen Vielfalt, aber doch eins haben, ja. One World. Und das ist noch was ganz Aktuelles. Das hier ist der, ein Tempel in Palmyra. Palmyra ist in Syrien. Diese Tempel wurden gerade zerstört von der IS, die dort ihr Unwesen treibt. Und jetzt habe ich gerade einen ganz aktuellen Artikel hier. Ich lese nicht recht. Das war vom 25. März. Dort heißt es, auf dem New Yorker Times Square wird der Baal-Tempel errichtet. Baal, sagt uns ja allen was, ja. Also auch der Baal geht auf Nimrod zurück, übrigens, ne, in Babylon. Und es ist so, ne, dass die jetzt dort dieses UNESCO-Welterbe vernichtet haben. Und jetzt will man in über 100 Städten auf der Welt, Städten, ne, da haben wir wieder unsere Städte, diesen Tempel errichten als ein Akt, ne, der Solidarität mit diesem Tempel da. Ne. Das wird jetzt vorgeschoben. Also es werden Baalstempel jetzt errichtet auf der Welt. Das ist auch dann wieder diese Mysterienreligion. Das ist hier auch ein ganz interessantes eine Zeichnung, ne, die habe ich, ich wollte sowieso das eine Zitat von Franklin noch bringen, aber das ist jetzt genau das, Benjamin Franklin, der hat gesagt, der übrigens auch Freimaurer war, ne, und maßgeblich an der Französischen Revolution im Hintergrund damit gearbeitet hat, er wird immer so positiv dargestellt, teilweise auch als wiedergeborener Christ, das war er bestimmt nicht, nachdem was ich alles gelesen habe über den, aber er hat einen Spruch gebracht, und dann hat er gesagt, wer Freiheit will, oder wer seine Freiheit retten will, und dafür seine Sicherheit aufgibt, Entschuldigung, wer Sicherheit will und dafür seine Freiheit aufgibt, der wird am Ende beides verlieren. Ja? Und genau das ist auch das, was passiert. Und das ist auch ein Mittel, ne? Auch der Zweck heiligt die Mittel, auch das ist ein Mittel. Denkt nur an den Terrorismus, Angst machen. Angst ist immer ein ganz großes Mittel, um Menschen zu führen und gefügig zu machen. Das heißt, es geht um Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ja? Dafür werden auch diese ganzen Gesetze geändert. Es geht immer nur um Sicherheit. Also ich habe noch nie Angst gehabt, dass mich jetzt ein Terrorist irgendwo in Karlsruhe auf dem Marktplatz erschießt. Ja? Auch in anderen Großstädten nicht. Das wurde aber schon vor 20 Jahren so gesagt. Und hier sieht man schön, wie das dann aussieht. Ne? Also haben die Freiheit, ne, die Sicherheit dabei hat. Die Sicherheit wird immer größer und nachher frisst die Sicherheit an die Freiheit. Ja, das ist dann im Grunde das Motto, dass man halt auch sagt, ja, hier wollen wir euch Sicherheit bieten, kommt alle unter die Fittiche, ja, unserer Regierung, unseres Landes, unserer Kirche oder was auch immer, ja, und dort seid ihr sicher. Ja, nochmal zur Erinnerung, denkt dran, ich wollte es rot machen, ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, ne, in der Mitte, diesen eine Linie. Denkt dran, wir sind eine ganz kleine Herde nur. Eine ganz kleine Herde. Vielleicht nur 1% weltweit. Heute Morgen haben wir gehört über das Mission, wunderbares Thema, aber wir haben gehört, es gibt 2 Milliarden Christen, aber wie viele wirklich den Herrn Jesus angenommen haben, das wissen wir natürlich nicht. Viele sind nur Namenschristen, viele sind in einer Kirche wie der katholischen Kirche und werden dort seit Jahren schon durch irgendwelche Rituale verblendet, ja. Und ihnen wird nicht erzählt, was sie eigentlich machen müssen, um gerettet zu werden. Viele denken, weil sie als Kind getauft wurden, sind sie gerettet. Und alle diese Dinge, ja, das ist das babylonische Prinzip. Und zum Abschluss möchte ich lesen aus dem 1. Petrusbrief, was Petrus uns schreibt zu dem Verhalten in der Welt, was wir tun sollen. Dort heißt es, ab dem 11. Vers. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilgrime, also Pilger, enthaltet euch von den fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten, und führet einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie sehen, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Zur Erklärung, führt einen guten Wandel unter den Heiden. Das ist nichts anderes wie das hier. Ja? Wir sind hier und die Heiden sind um uns herum. Wir sind mittendrin in diesem System, die Heiden sind um uns herum. Wir sollen einen guten Wandel führen innerhalb dieses Systems. Und wir sollen auch missionieren und Menschen von Jesus Christus erzählen. Das sollen wir machen. Wir sollen aber nicht, so wie Lot es gemacht hat, versuchen. Und deswegen habe ich gesagt, ihr müsst den Blick einfach mal anheben und mal ein bisschen einen größeren Blick regeln und nicht nur auf das gucken, was direkt 10 Meter vor mir passiert. Wir können zwar ein bisschen was ändern, wir werden aber an diesem System nichts ändern können. Bruder Kaufmann hat es auch schon gesagt. Es ist auch Gottes Prophetie. Gott, die Bibel, ist letztendlich eine Prophetie von Gott, dass er gesagt hat, hier habt ihr, sage ich mal in meinen Worten, hier habt ihr ein Buch, hier habt ihr einen Wegbegleiter und dieser wird euch zeigen, wird euch sagen, was mit euch passiert, wenn ihr euch von mir abwendet. Das ist die Botschaft der Bibel. Aber er sagt euch auch, wie ihr das vermeiden könnt, weil ich will eigentlich ja gar nicht, dass ihr verloren geht. Dieser Wegbegleiter, der zeigt euch auch, wie ihr gerettet werden könnt. Aber er sagt euch auch, was passiert in der Welt, wenn er es eben nicht tut. Und die Masse tut es nicht. Und deswegen passiert es auf der Welt, was Gott eben gesagt hat. Wir sind mittendrin und sollen uns eben entsprechend verhalten. Seid untertan aller menschlichen Ordnung. Ja, wir sollen untertan sein dieser menschlichen Ordnung, auch wenn sie babylonisch ist. Wir sollen nicht rebellieren, weil die Rebellion war der Ursprung von Babylon. Nimrod war der erste Rebell, der gegen Gott rebelliert hat. Wir sollen nicht rebellieren gegen dieses System. Wir sollen aber auch nicht uns diesem System angleichen. Wir sollen auch nicht in dieses System reingehen. Nein, wir sollen rausgehen aus dem System, wenn wir merken, aha, ich bin vielleicht irgendwo drin, wo ich gar nicht sein sollte, weil es eben zu den 69 Linien gehört hier. Ja, ich möchte es noch fertig lesen, was er uns schreibt, der Petrus. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten, also dem König seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lobe derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass er durch Gutes tun den unverständigen und unwissenden Menschen den Mund stopft. Als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehret jedermann, liebet die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehret den König. Amen. Ich möchte noch beten, dann mit uns. Lieber Herr Jesus, lieber Heiland, wir danken dir, Herr, dass du unter uns bist, dass du bei uns bist, dass du uns dein Wort gegeben hast, aus dem wir erkennen können, Herr, wie wir gerettet werden, was wir tun sollen, an dem wir uns festhalten können, dass uns Hoffnung gibt, wunderbare Hoffnung, dass uns aber auch Trost gibt und dass uns Kraft gibt, Herr, in dieser Welt zu bestehen. Du siehst, dass diese Welt jetzt in ihrer Endphase angekommen ist. Wir wissen nicht, wie lange es noch gehen wird, aber wir sind aufgerufen, Herr, dich zu repräsentieren, dir nachzufolgen in der Welt und möglichst vielen Menschen noch die frohe Botschaft der Errettung, die du uns gegeben hast und für die du dein Leben gelassen hast, uns weiterzugeben, Herr. Danke, dass wir das überhaupt tun dürfen, dass wir hier sein dürfen, Herr, dass du uns geschaffen hast und danke für die wunderbaren Verheißungen, die du uns gegeben hast. Amen.